Liebe Zuhörer, wir heißen Sie jetzt hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Benedikt Peters zu Ihnen und auf der Grundlage von Johannes Kapitel 17 heißt sein Predigtthema das hohepriesterliche Gebet des Herrn. Vorher jedoch hören Sie noch ein Duett. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ja, wir schlagen jetzt noch einmal auf, Johannes Kapitel 17. Ich will das Kapitel bis zum Ende mit euch lesen. Ja, wir bleiben jetzt sitzen. Also Johannes 17 ab Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für dies allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich habe diesen Text gewählt, weil an diesem Sonntag die Christenheit des großen Geschehens gedenkt, das im Jahre 30 am Wochenfest, das die Juden damals in Jerusalem feierten, geschah, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieses Kapitel, Johannes 17, ist der Abschluss der letzten Stunden, die der Herr mit seinen Jüngern zusammen war. Er hatte sie auf sein Weggehen vorbereitet, hatte zu ihnen davon geredet, was fortan deren Aufgabe sein würde, hatte aber auch angekündigt, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen und sie zu allem befähigen werde, wozu er sie in der Welt zurückließ. In diesen Kapiteln 14 bis 16 lehrte der Herr die Jünger alles, was sie wissen mussten, für den weiteren Weg, den sie nunmehr allein zu gehen hatten, ohne die sichtbare, handgreifliche Gegenwart ihres Herrn. In Kapitel 14, dort sagt er, dass er sie verlässt, aber dass er sie nicht als Waisen lassen werde, sondern dass er den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist sende, der als Beistand, als sein Stellvertreter bei ihnen bleibe, sie stärke, sie tröste. Dann in Kapitel 15 spricht er davon, dass jetzt, da er nicht mehr da ist, dass nun fortan sie sein Leben in dieser Welt weiterreichen sollen. Wie Reben, die am Weinstock, dass sie solche sind, die an ihm hangen. Und so dass sein Leben durch sie fließe und sich in dieser Welt weiter entfalte. Immer noch Kapitel 15 spricht er davon, dass sie auch seine Zeugen in dieser Welt sein sollten. Und er verheißt abermals den Heiligen Geist, der sie zu diesem Zeugnis befähigen würde. Und dann in Kapitel 16 bereitet er sie darauf vor, dass die Welt sie so hassen werde, dass sie danach trachten werde, sie zu töten. Und natürlich stellte sich dann, als sie solche Worte hörten, bei ihnen die Frage, aber wie sollen wir dann das Zeugnis in dieser Welt ausrichten, wenn die Welt dich, dein Wort, deine Wahrheit, die Botschaft vom Heil so hasst, dass sie dieses Licht in dieser Welt austreten will, ausstampfen. Und dann sagt er ihnen, der Heilige Geist, er wird das eben tun. Darum sagt er in Johannes 16, Vers 7, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Sie haben das zunächst gar nicht für nützlich halten können. Es war ihnen ganz unverständlich, dass er sie allein lassen würde. Und er sagt, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, der Beistand, der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Er wird eben dieses Unmögliche tun, das ihr nicht könnt. Einen Sünder überführen, dass seine Feindschaft gegen Gott und gegen die, die die Wahrheit dieses Gottes in dieser Welt verkündigen, dass er diese Feindschaft bekennen, ablegen kann. Der Heilige Geist wird kommen. Nachdem nun der Herr die Jünger gelehrt hat, diese letzten Stunden, die er mit ihnen zusammen war, betet er für sie. Und darum beginnt dieses Kapitel, Kapitel 17, eben mit diesem Satz. Dies redete Jesus, eben diese Reden. Und jetzt betet er. Und zwar, er betet zum Vater, dass all das, was er gelehrt hat in den Jüngern, wirksam werde. Dass es nicht nur Wahrheiten sind, die sie wissen, sondern dass es zu Wahrheiten werden, die sie regieren. Die in ihnen zu lebendiger Wirklichkeit werden. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater. Und das Erste, was wir in diesem hohen priesterlichen Gebet beachten sollen, das ist, wer betet und zu wem er betet. Denn dieses Wissen, wenn wir das bedenken, wer betet und zu wem er betet, das gibt uns die Gewissheit, dass alle diese Gebete in Erfüllung gehen. Der Sohn kann nie ein Gebet beten, das Gott, der Vater, ihm abschlagen könnte. Nie. Denn er betet immer das und nach dem, was der Vater will. Und der Vater kann keine Bitte vom Sohn abschlagen. Und so wird jede dieser Bitten, deshalb, weil der Sohn zum Vater betet, in Erfüllung gehen. Und das sollen wir wissen, denn er betet für dich und für mich. Für uns. Auch wenn wir nicht jetzt die Jünger sind, aber wir haben das ja gesehen im Vers 20, er betet nicht nur für die 11, die jetzt um ihn herum stehen, sondern er betet für alle, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. Und so hat er in diesem Gebet bereits dich und mich gesehen, uns gesehen, wie wir heute hier sitzen und diese Worte hören. Er ist es, der betet. Und was bittet er? Seine erste Bitte ist, verherrliche deinen Sohn. Was bedeutet diese Bitte jetzt in diesem Zusammenhang? Im Zusammenhang der Kapitel 14 bis 16 bedeutet diese Bitte, verherrliche mich, damit ich Pfingsten herbeiführen kann. So hängt das mit Pfingsten zusammen. Verherrliche mich, damit ich den Heiligen Geist ausgießen kann. Ohne den, meine Jünger, ohne den, die Seelen, die du mir gegeben hast, dass ich sie erlöse, dass ich sie lehre, dass ich sie bewahre, ohne den, meine Jünger, dieses Werk nie tun können. Vater, verherrliche deinen Sohn. Denn Johannes 7, Vers 39 erklärt das genauso. Johannes 7, Vers 39. Da steht, Johannes 7, der Vers 39. Dies aber sagt er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Er musste verherrlicht werden, ehe der Geist ausgegossen werden konnte. Vater, verherrliche deinen Sohn. Und als der Sohn verherrlicht war, hatte den Heiligen Geist ausgegossen. Und davon berichtet Apostelgeschichte 2. Jetzt können die Jünger sagen, diesen Jesus von Nazareth hat Gott zum Herrn und zum Christus gemacht. Und er hat dieses da, was ihr seht und hört, ausgegossen. Und dann die Worte, die der Herr an diese Bitte anschließt. Er gibt eine Begründung. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Und nachher erklärt er, worin denn und auf welchem Weg der Sohn den Vater verherrlicht. Er verherrlicht ihn darin, Vers 2, dass er alle Gewalt, die der Vater ihm gegeben hat, über alles Fleisch. Dass er alle diese Gewalt, die er hat über jede Menschenseele, dass er diese Gewalt verwendet, um die Seelen, die der Vater dem Sohn gibt, zu erlösen, zu lehren, zu befähigen und zu vollenden. So wie du ihm Gewalt gegeben hast, ebenso verherrlicht er ihn, dass dein Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch. Damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben geben, mit allem, was das beinhaltet. Und der Sohn Gottes sagt, dann fährt dann fort im Vers 3 und sagt, was das ewige Leben, worin es bestehe. Das ewige Leben besteht darin, dass man den allein wahren Gott und den, dieser gesandt hat, nämlich seinen Sohn Jesus Christus, erkennt. Und indem der Sohn Gottes so wirkt an Menschen, dass sie zur Erkenntnis des Sohnes Gottes und des allein wahren Gottes kommen, wird der Vater verherrlicht. Nun hat er das bereits getan während seines Erdenlebens. Und darauf verweist er im Vers 4. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Der Vater hat ihm aufgetragen, und wenden wir das jetzt auf die Jünger an, es waren auch andere, die zum Glauben gekommen waren, zwar nicht viele, aber beschränken wir uns jetzt auf die Jünger. Er hatte vom Herrn, vom Vater den Auftrag bekommen, diese 11 zu retten, zu lehren und sie zur Erkenntnis Gottes, des Vaters und des Sohnes zu führen. Und das hat er getan. Aber dieses Werk soll nicht aufhören. Es soll nicht zum Stillstand kommen. Sondern dieses Werk, das er getan hatte, das sollte jetzt durch die Jünger fortgesetzt werden. Und darum betet er darum, dass der Vater ihn verherrliche, damit er den Geist ausgießen kann. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Nun, natürlich bezieht sich das dann auch auf das Kreuz. Aber hier ist der Zusammenhang der, dass er die Jünger, dass er sie gerufen hat, sie zum Glauben gebracht hat, dass er sie gelehrt hat, dass er sie zur Erkenntnis Gottes, des Vaters und des Sohnes gebracht hat und dass durch diese dieses Werk fortgesetzt werden soll. Schlagen wir jetzt auf Kapitel 14. Dort sagt das der Herr nämlich ausdrücklich. In Johannes Kapitel 14, dort wo er den Jüngern sagt, dass er sie verlassen wird, dann sagt er ziemlich bald, ziemlich früh schon in seinen Abschiedsreden. Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere tun. An Pfingsten sind durch die Apostel, durch die Predigt des Petrus, größere Werke geschehen, als die der Herr während seines irdischen Dienstes tat. 3000 Seelen wurden mit einem Fischzug ins Reich Gottes gezogen. Das sind die größeren Werke. Das Werk soll fortgesetzt werden. Und dann der Vers 5.
Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Hier steht der Mensch Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Er steht in Menschengestalt. Er, der ewig Gottes Sohn ist und war und ewige Herrlichkeit beim Vater hatte. Er wurde Mensch und jetzt erbetet er vom Vater, dass er als Mensch die Herrlichkeit bekommt, die er als Gott immer hatte. Und so wird nach der Auferstehung ein Mensch, ein verherrlichter Mensch, auffahren zu Gott. Und auch das ist für das Verständnis dieses Kapitels von großer Bedeutung. Denn wer ist dieser verherrlichte Mensch zur Rechten Gottes, wenn nicht eben der, der diese Fürbitte, die er hier vor den Ohren der Jünger sprach, unablässig fortsetzt? Das ist der Inhalt seiner immerwährenden Fürbitte für die Seinen. Der Hebräerbrief sagt das am deutlichsten. Auch andere Stellen sprechen von seinem hohen priesterlichen Dienst, aber der Hebräerbrief spricht am deutlichsten davon. Lesen wir nur zwei Stellen über seine Erhöhung, seine Verherrlichung. Ein Mensch sitzt zur Rechten Gottes und dieser Mensch ist Gott. Er ist Gott und Mensch. Er hat seine Menschheit nicht abgelegt, nie. Nachdem er Mensch wurde, danach hat er seine Menschheit nicht abgelegt. Hebräer 1, Vers 3, da heißt es von ihm, von Christus, vom Sohn, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt hat, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er, der für uns betet, sitzt auf dem höchsten, auf dem obersten Thron. Und das gibt uns große Zuversicht, dass seine Fürbitte wirksam ist und dass alles geschieht, worum er betet. Und dann Hebräer 8, Vers 1, die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Da sitzt er und verwendet sich für uns, für dich und für mich, welche Liebe Jesus betet. Glaubend schauen wir empor, seine Mittlerstimme redet für uns zu des Vaters Ohr. In den Himmel eingegangen, siegreich, voller Herrlichkeit, bleibt sein Herz doch voll Verlangen, uns zu segnen alle Zeit. Das ist unser Herr, der für uns betet. Und darum das Erste, was wir in Johannes 17 erkennen müssen, ist, wer betet. Und nachher das Nächste, was wir verstehen müssen, ist, für wen er betet. Wir müssen wissen, ob wir zu denen gehören, denn er betet nicht für alle. Er sagt es ausdrücklich. Er sagt es ganz ausdrücklich, ich bete für sie, nicht für die Welt bete ich. Wir müssen wissen, das musst du wissen. Sonst hast du kein Recht, kein Anteil an diesem ganzen Gebet. Hast auch kein Recht, alles, was gebetet wird, in diesem Gebet auf dich anzuwenden. Du musst wissen, gehörst du zu denen? Man kann es wissen, aber du musst es wissen. Nun, die Verse 6 bis 8, die zeigen hier, fasst der Herr in knappen Worten zusammen, das Werk, das er tat an den Jüngern, während er noch auf der Erde war. Und in diesen Versen zeigt er, wie er genau das tat, was in Vers 2 und 3 steht. Er hat alle Gewalt, er hat Gewalt über alles Fleisch. Und er hat diese Gewalt verwendet, um diesen Seelen, weil der Vater sie ihm anvertraut hatte, zu lehren. Sie zur Erkenntnis des allein wahren Gottes zu bringen und ihnen so das ewige Leben zu geben. Und das erklärt er in den Versen 6 bis 8. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast, diesen Besonderen, die du mir gegeben hast. Dein waren sie, mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Das heißt, sie haben das Wort gehört, das war das Mittel. Sie haben das Wort gehört, empfangen, gehalten. Und dann Vers 7, jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Sie haben erkannt, dass alles, was der Sohn, was Jesus von Nazareth sprach, von Gott ist. Sie haben erkannt, dass er von Gott gesandt ist. Vers 8, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und das ist mehr als nur zu wissen, ein Gesandter Gottes. Von Gott ausgegangen, wahrer Gott vom wahren Gott, als Mensch unter uns. Das haben sie erkannt. Und so hat der Sohn Gottes im Auftrag des Vaters dieses Werk an diesen Seelen wirklich getan. Es ist geschehen. Und sie haben geglaubt. Er hat sie gelehrt, hat sie unterwiesen und sein Wort hat in ihnen den Glauben gewirkt. Sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Und jetzt die Verse 9 und 10, die sagen nun, für wen er bittet. Ich bitte für sie. Also er bittet für solche, die sein Wort gehört haben, die sein Wort angenommen haben, die erkannt haben, wer er ist und die durch diese Erkenntnis das ewige Leben haben. Für die betet er. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Und jetzt können wir uns fragen, ob wir zu denen gehören. Habe ich sein Wort gehört? Habe ich sein Wort angenommen? Habe ich erkannt, dass er der Sohn Gottes ist? Dass es Gott, sein Vater, der allein wahre Gott ist? Habe ich das erkannt? Habe ich ewiges Leben? Das muss jeder sich selbst fragen. Und wenn du Ja sagen kannst, dann hör gut zu. Denn jetzt hören wir, was er für dich, was er für die betet, die gelehrt worden sind, die das Wort aufgenommen haben, die erkannt haben, die das ewige Leben haben. Was betet er für sie? Vers 11, ich bin nicht in der Welt und diese sind in der Welt. Und das zeigt uns dieses Wunderbare für uns, wenn wir darüber nachdenken, schier nicht Begreifliche. Er, der Ewige, der uns nicht nötig hat, der alle Macht hat, der alle Gewalt hat, er empfindet mit uns. Das drückt sein Empfinden, sein Mitgefühl aus, mit uns. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. In dieser Welt der Sünde und der Feindschaft und der Versuchungen und der Nachstellungen, in dieser Welt. Und der Herr weiß, wie einer Menschenseele, einem Menschenkind in dieser Welt zumut ist. Er wurde Mensch und ist durch diese Welt gegangen und hat alles erlitten, was ein Mensch in dieser Welt erleiden kann. Jede Enttäuschung, jede Gemeinheit, jede Nachstellung, alles Übel, das einem Menschen von anderen Menschen widerfahren kann, alles hat er erlitten. Und darum betet er für sie. Diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie. Nun, wir verstehen, warum er so betet. Wenn es so ist, dass durch die Jünger sein Werk fortgesetzt werden soll, dann müssen sie bewahrt bleiben, denn sonst kommt sein Werk zum Stillstand in dieser Welt und das darf nicht geschehen. Darum betet er dreimal, bewahre sie. Dreimal kommt das Wort vor, bewahre. Das ist die erste Bitte, bewahre sie. Vers 12 kommt das Wort noch einmal vor, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie. Und dann kommt es im Vers 15 noch einmal vor, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Bewahre sie. Und wenn du weißt, ja, ich habe das Wort der Wahrheit aufgenommen. Ich habe in Wahrheit erkannt, wer Jesus von Nazareth ist. Ich habe in Wahrheit erkannt, dass er der Sohn des allein wahren Gottes ist. Ich habe ewiges Leben. Dann darfst du wissen, der Herr betet, hat für dich gebetet, betet beständig zum Vater, bewahre ihn. Wird der Vater die Bitte abschlagen? Oder könnte es sein, dass der Vater nicht fähig wäre? Er würde zwar gerne, aber er kann es nicht. Alles ausgeschlossen. Und darum darfst du dann mit aller Zuversicht sagen, ich werde bewahrt bleiben bis ans Ende. Es müsste denn der Vater eine Bitte des Sohnes abschlagen, es müsste denn der Vater sich als unfähig erweisen, die zu bewahren, die der Sohn ihm in der Fürbitte anbefohlen hat. Wenn wir solches glauben, das ist das Ende alles Glaubens, dann können wir gleich aufhören, die Bibel zu lesen. Der Vater erhört den Sohn alle Zeit, und dem Vater ist nichts unmöglich. Johannes 11, Vers 41 und 42. Johannes 11, Vers 41 und 42. Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Und wir sollen das wissen. Und darum steht hier, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und die Jünger sollen das hören. Sie stehen jetzt da und hören, wie ihr Herr für sie zum Vater betet. Sie sollen es hören und wissen, der Vater erhört den Sohn alle Zeit. Nun kann die Frage natürlich, und die kam dann später auch auf, ja, bewahrt, aber was ist dann mit Judas? Der ist ja nicht mehr da. Also den Judas konnte er nicht bewahren. Und wenn er einen nicht bewahren konnte, dann kann es alle treffen, dass keiner bewahrt bleibt. Und der Herr weiß, dass die Jünger solche Fragen schon hatten im Herzen. Was ist mit Judas? Was ist mit dem? Der war doch dabei, jetzt ist er nicht mehr dabei. Und darum Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet. Keiner von ihnen ist verloren. Alles nur. Und jetzt gibt der Judas einen Namen, eine Bezeichnung, die den Jüngern sofort klar machte, wer Judas war, wer er wirklich war. Er hatte nie in Jesus von Nazareth den Sohn Gottes erkannt. Er hatte nie erkannt, dass er der Sohn des allein wahren Gottes ist. Er hatte seine Worte nie aufgenommen. Er war nur äußerlich dabei. Und darum nennt der Herr ihn Sohn des Verderbens. Diesen Titel hat nur noch eine Person im ganzen Neuen Testament. 2. Thessalonicher 2, der Antichrist. Er war ein Antichrist. In Johannes 6 nennt der Herr ihn, dass wenn die Jünger überhört haben, wie so manches, wie wir ja auch so manches überhören, dort hätten sie es eigentlich schon wissen können, der Herr sagt, habe ich nicht euch 12 erwählt, euch 12 ausgesucht? Einer ist ein Teufel. Ein Teufel. Und dann steht dort ausdrücklich, wen er meinte. Johannes 6, Vers 70 und 71, Jesus antwortete ihnen, Johannes 6, 70 und 71, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die 12 auserwählt und von euch ist einer, ein Teufel, nicht ein Kind Gottes. Ein Teufel, er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, einer von den 12. Und dann sagt der Herr etwas, nun, das ist für uns alle zu hoch und zu tief, aber es ist uns zum Trost gesagt. Ich kann es nicht erklären. Versuche es auch nicht. Aber die Wahrheit verstehe ich und die nehme ich an. Und die Wahrheit lautet, einer ist verloren, nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Und das sollten die Jünger hören. Es war keine Entgleisung. Es ist nicht etwas Unvorhergesehenes passiert. Leider ein Missgeschick. Nein! Es erfüllte sich die Schrift. Eine uralte Schrift, 1000 Jahre alt. Psalm 69, was David angekündigt hatte. Nun, Petrus stand da und hörte das. Und Petrus war ja immer sehr schnell. Meine Frau sagt immer, man muss schalten. Meine Frau ist unheimlich schnell im Schalten. Die sieht und merkt immer sofort, ja, jetzt muss man etwas unternehmen. Schalten. Da hat Petrus sofort geschaltet. Und das hat sie sich gemerkt. Und als die Jünger dann zusammen waren, der Herr war in den Himmel aufgefahren und dann waren sie zusammen und warteten die 10 Tage auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da steht Petrus auf und das zeigt, er hat die ganze Zeit darüber nachgedacht. Der Herr hat doch gesagt, der Sohn des Verderbens, an ihm wurde die Schrift erfüllt. Die Schrift, wo steht denn das in der Schrift? Das wollte Petrus wissen. Und dann hat er es gefunden. Da steht in Apostelgeschichte 1. Im Vers 16. Apostelgeschichte 1, Vers 16. Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Und das zeigt uns, wie dieses Wort, diese kurze Aussage des Herrn in seinem Gebet, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde, das wurde ihnen zum Anker, den sie brauchten, denn die waren ja alle dermaßen erschüttert. Einer von uns, ein Verräter, wenn das ihm passierte, können wir ja alle auch gleich enden. Und sie sollten wissen, nein, es wird nicht passieren. An ihm erfüllte sich die Schrift, nicht ein Unglück. Und an denen, die an den Sohn Gottes glauben, an ihn erfüllt sich auch die Schrift. Alle seine Verheißungen erfüllen sich an ihnen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Das sind lebendige Aussprüche des Sohnes Gottes. Und diese Schrift erfüllt sich an denen, die glauben, die sein Wort hören und glauben. Bewahrt. Dann in den Versen 13 bis 15, dort sagt der Herr im Vers 13, dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich komme zu dir, aber bevor ich zu dir komme, rede ich dies in der Welt. Die Jünger sollten das hören, in dieser Welt hören, dass sie, die in dieser Welt bleiben mussten noch, dass sie bei allem, was in dieser Welt ist, seine Freude in sich hätten. Den Mut nicht verlieren, nicht freudlos werden, denken, hat keinen Wert mehr, ich gebe auf. Nur Frustration. Niemand will uns hören. Diese Schwierigkeit in den Gemeinden. Damit sie meine Freude in sich haben. Das ist ein sogenannter finales Satz. Das ist ein Vorsatz des Herrn. Ich rede diese Worte, damit das geschieht. Und wenn der Herr sich etwas vorsetzt, es geschieht. Hast du noch Freude am Herrn? Hast du noch Freude an seinem Wort? Hast du noch Freude an den Zusammenkünften mit den Heiligen? Hast du noch Freude am Evangelium? Das ist eine Erfüllung dieser Bitte des Herrn. Darum ist sie noch da. Damit sie meine Freude in sich, völlig in sich haben. Und er weiß, wie es in dieser Welt aussieht. Der Herr verschließt die Augen nicht vor der Wirklichkeit. Er sagt im Vers 14, die Welt hat sie gehasst. So ist die Welt. Sie hasst uns. Weil sie nicht von der Welt sind. Nur deshalb. Wir haben der Welt nichts Böses getan. Wir tun niemandem etwas Böses. Aber die Welt hasst uns, weil wir nicht von der Welt sind. Und ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest. Und der Herr weiß, was er bittet. Aber ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir müssen bewahrt bleiben und in dieser Welt noch sein und bewahrt bleiben, weil das Werk des Herrn durch uns fortgesetzt werden soll. Seine Werke müssen weiterhin geschehen. Sein Leben muss sich weiter fortpflanzen. Er ist der Weinstock, wie er die Reben durch uns, muss sein Leben sich fortpflanzen. Und darum müssen wir bewahrt bleiben. Und darum wissen wir als nächstes, das ist die zweite Bitte, heilige sie. Wir müssen geheiligt werden, das heißt abgesondert von der Welt, die die Wahrheit hasst, die den Sohn Gottes hasst, die das Licht hasst. Wenn wir werden wie die Welt, dann sind wir keine Kanäle des Lebens und des Lichtes des Herrn mehr. Darum müssen wir abgesondert sein von der Welt, vom ganzen Denken und Urteilen und Trachten und Sinnen. Heilige sie. Und wenn du an dir erfahren hast, dass der Herr dir dieses Verlangen gibt, ihm ähnlich zu sein, bei ihm zu sein, dich der Welt nicht anzupassen, dein Glück nicht in der Welt zu suchen, sondern all dein Glück beim Herrn und in seiner Sache und seinem Reich zu suchen, dann ist das eine Auswirkung der immerwährenden Fürbitte des Herrn. Er sorgt durch seine Fürbitte dafür, dass wir uns heiligen. Er heiligt uns durch sein Wort und das Ergebnis ist, dass wir uns heiligen. Wie Paulus in 2. Korinther 7, Vers 1 sagt, da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, lasst uns uns selbst reinigen. Von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Aber das Wirken kommt von ihm, dass wir das wollen. Heilige sie. Und dann sagt er, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jedes Mal, wenn du die Bibel liest, geschieht dieses Werk an dir, das heiligende Wirken des Wortes der Wahrheit an dir. Das Wort lehrt dich, wer Gott ist, wer du bist. Das Wort lehrt uns, was die kommende Herrlichkeit ist und was die Welt ist. Das Wort lehrt uns, wer der Sohn Gottes ist, sein Wesen, seine Werke, seine Gedanken, seine Absichten und all das heiligt uns. Wir müssen geheiligt bleiben, abgesondert für den Herrn bleiben, weil sein Werk nicht zum Stillstand kommen darf. Und dann in den Versen 20 bis 23,
nachdem der Herr jetzt gebetet hat um Bewahrung, um Heiligung, fährt er fort und sagt, dass er nicht nur für diese Jünger, die um ihn stehen, betet. Nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Durch das Wort der Apostel sind wir zum Glauben gekommen. Durch das Wort der Evangelisten sind wir zum Glauben gekommen. Und so betet der Herr für dich und für mich. Damit sie eins seien, damit sie alle eins seien, Vers 21. Und jetzt müssen wir das wieder im Zusammenhang lesen. Bis jetzt hat er nur von den Jüngern geredet und für die unmittelbaren Jünger gebetet. Aber jetzt sagt er, aber ich bete auch für die, die nachher durch ihr Wort zum Glauben kommen, damit sie alle eins seien. Damit die Jünger und wir alle eins seien. Eins im Glauben an die gleiche Wahrheit. Und das ist eines der großen Wunder Gottes. Wir haben den gleichen Glauben wie die Apostel. Wir haben den gleichen Glauben wie die Reformatoren, auch wie die Vorreformatoren. Wir haben den gleichen Glauben wie die Puritaner im 17. Jahrhundert. Wir haben den gleichen Glauben wie Zinzendorf im 18. Jahrhundert. Oder wie Johann Wesley und Georg Whitfield. Wir haben den gleichen Glauben wie Spurgeon im 19. Jahrhundert. Wir haben alle den gleichen Glauben. Und das ist eine Erfüllung der Fürbitte des Herrn für uns, dass wir alle zusammen über die Jahrhunderte eins sind. Und nachher betet er darum, dass wir auch wesenhaft eins seien, also nicht nur im gleichen Glauben. Er betet für die, die durch ihr Wort an mich glauben, also diese Glaubenslehre annehmen, das Wort annehmen, damit sie alle darin eins seien, sondern auch wesenhaft eins, damit sie in uns eins seien. Die Glaubenslehre ist ja das Mittel, das uns in Christus hineinversetzt. Und wir sind dann in Christus und im Vater. Und Christus ist in uns. Und so werden wir wesenhaft eins. Und wir merken sofort, das hat gar nichts zu tun mit Ökumene. Gar nichts. Eine weltweite geeinte Kirche, ausgeschlossen. Der Herr betet nicht für die ganze Welt. Er betet nur für die, wie er sie beschrieben hat. In seiner Fürbitte. Nur für seine Heiligen, seine Erlösten. Für die Geliebten des Vaters, nur für die betet er, dass sie eins seien. Und dann kommt als Abschluss die letzte, das ist die vierte Bitte. Also die erste Bitte war, bewahre sie, dreimal bittet er darum. Die zweite Bitte, heilige sie. Dann die dritte Bitte, dass sie alle eins seien, alle, die durch dieses Wort zum Glauben kommen. Eins im Glauben, eins in ihren Überzeugungen und auch eins im Wesen, wesenhaft eins. Und dann betet er im Vers 24 als viertes, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Und jetzt haben wir diese Fürbitte, die den ganzen Weg bis ans Ziel umfasst. Und das bedeutet, keiner von uns wird auf der Strecke bleiben. Er betet um unsere Bewahrung, folglich bleiben wir bewahrt. Er betet darum, dass der Vater uns heilige durch sein Wort, folglich werden wir geheiligt. Er betet darum, dass wir eins bleiben im Glauben, eins und immer noch im Glauben der Apostel stehen, folglich stehen wir in diesem Glauben. Und er betet darum, dass wir einmal alle bei ihm seien, folglich werden wir bei ihm sein. Es gibt wohl keinen Text im ganzen Neuen Testament, immer schwer, solche absoluten Aussagen. Sage ich es halt persönlich. Ich weiß um keinen Text im Neuen Testament, der mir solche Gewissheit und Freude gibt in dieser Gewissheit wie Johannes 17. Römer 8 ist auch so ein Text. Aber das hier. Römer 8, dort lehrt Paulus, natürlich durch den Heiligen Geist. Aber hier redet der Sohn Gottes zum Vater über dich und über mich. Er redet über dich und über mich. Und wie sollte hier etwas fehlschlagen? Der Vater hat dich, wenn du gläubig bist, dich genommen. Vielleicht heißt du Rudi. Oder vielleicht heißt du Elisabeth.
Er hat dich genommen und dich dem Sohn anvertraut. Die Seelen, die du mir gegeben hast, sagt doch der Sohn immer wieder. Er hat dich dem Sohn gegeben, damit der Sohn dich erlöse, dich bewahre, dich heilige, dich vollende. Wie soll das fehlschlagen? Und so haben wir hier einen ganz wunderbaren Anker. Der Anker ist eben der, dass du und ich gesichert sind im Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn. Unsere Sicherheit ist nicht in uns. Nun, die Schweizer sind keine Seefahrer, darum wissen sie von Anker und solchen Dingen wenig. Aber so viel begreifen wir ja auch. Wenn du auf stürmischer See bist, dann wirfst du den Anker nicht ins Boot. Ja, das ist so, wenn Gläubige denken, die Sicherheit ist in uns. Ich muss, ich muss, ich muss. Der Anker ist im dreieinigen Gott. Die Sicherheit ist im Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Darin ist unsere Sicherheit, nicht in uns. Und ich will ein kurzes Zitat aus einem sehr hilfreichen und wahrlich erquickenden Buch euch vorlesen. Es ist in den 30er Jahren erschienen, geschrieben von einem gewissen Joseph Chambon. Also er war Deutscher, hat Deutsch geschrieben, aber hugenottischer Herkunft, darum dieser Name. Und dieser Joseph Chambon hat ein Buch geschrieben, Der Puritanismus. Und er sagt, der erste eigentlich der Vorläufer der Puritaner, das war John Knox. Und er beschreibt dort das Leben ganz knappen Zügen dieses John Knox. Und das genügt schon, um einen Eindruck zu bekommen, durch was für Schwierigkeiten dieser John Knox ging. Die Königin Schottlands, die wollte ihn zuerst mit Schmeichelei gewinnen, und als er sich nicht gewinnen ließ, dann hat sich ihr freundliches Gesicht versteinert und dann hat sie diesen Mann auf den Tod gehasst und hat das Leben lang Leute auf ihn angesetzt, die ihm aufgelauert haben, die ihn umbringen sollten. Beständig solche Sachen. Und der Mann wich nie, nie, wich nie. Als es ans Sterben ging, da lag er auf dem Krankenbett. Und da standen seine Freunde um ihn. Und da sagte er seiner Frau Folgendes. Und jetzt zitiere ich aus Joseph Chambon, der Puritanismus. Da sagt er zu seiner jungen Frau, lies mir das Kapitel der Schrift, wo ich zuerst meinen Anker warf. Where I cast my first anchor. Und so geht er im innersten Hafen der Gnade Christi geborgen, glaubend und betend zu seinem Gott. Und welches Kapitel meinte er? Johannes 17. Lies mir jenes Kapitel, wo ich erstmals begriff, dort ist mein Anker. Und das erklärt, warum nichts diesen Mann aufhalten konnte. Es war nicht, weil er so stark war und solche Willenskraft hatte und solche Entschlossenheit hatte. Dieser Anker hielt ihn. Das ist der Anker, der uns hält. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, das Verhältnis von Vater und Sohn, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Der Herr will, dass wir seine Herrlichkeit schauen, und wir wollen das auch. Wir sehen uns auch danach. Wir sehen uns danach, ihn zu sehen, wie er ist. Und dieses Sehnen wird nicht enttäuschen. Wir werden nicht zuschanden werden in diesem Sehnen. Der Sohn Gottes, der Vater und der Sohn, gemeinsam sorgen dafür. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Dort sollen wir das dann sehen, die ewige Liebe des Vaters zum Sohn, die ewige Liebe des Sohnes zum Vater. Und mit dieser Liebe, Vers 26, und mit diesem Vers und mit einem Zitat aus einem anderen Vers schließe ich: Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Also noch weiterhin. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Diese vollkommene, alles bezwingende, nie sich ändernde göttliche Liebe. Die Liebe, mit der der Vater den Sohn ewig liebt. Dass diese Liebe in ihnen sei. Diese Liebe ist nicht nur zu uns, sie ist sogar in uns. Denn Christus ist in uns, der Geliebte des Vaters. Und er ist die Gewähr dafür, dass diese Liebe nie aufhört. Und darum ist er auch die Gewähr dafür, dass wir einst in die Herrlichkeit eingehen werden. Und jetzt lese ich noch Kolosser Kapitel 1, Vers 27 und sage nichts mehr dazu. Kolosser 1. Ja, ich lese Verse 26 und 27, das Geheimnis, das von den Zeitaltern her und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Benedikt Peters mit dem Thema »Das hohepriesterliche Gebet des Herrn«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!